ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Das war heute ein ganz schön heißer Ritt im wahrsten Sinne des Wortes auf der dritten Etappe der Tour de France der Frauen von Genf nach Poligny. Herzlich willkommen zum Tourfunk. Ich bin Matthew Gene Schön und bei mir sind wieder die Radsport-Expertin Clara Koppenburg. Hallo Clara.
Hallo.
Und unser ARD-Radsport-Kommentator im Fernsehen, Florian Nass.
Hallo und Glückwunsch zum Geburtstag an Clara Koppenburg.
So, da kommen wir nachher ganz zum Schluss noch einmal drauf, aber dann haben wir den Elephant in the Room schon mal hinter uns. Genau, Clara, alles Gute zum Geburtstag. Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, auch wenn du das gar nicht so magst. Aber wir müssen erstmal über diese Etappe heute sprechen, denn so in Anführungszeichen langweilig, wie das gestern war, so sehr haben sich heute die Ereignisse im Prinzip überschlagen. Von Anfang an, wir hatten erst einen kleinen Sturz, da waren Demi Wollering und Marlen Reusser mit dabei, da waren die Alarmglocken schon mal richtig an. Dann haben wir Liane Lippert auf einmal vorne in der Ausreißergruppe mit dabei. Und aus dieser Ausreißergruppe kommt dann die Gewinnerin auch noch, die Siegerin heute, Sigrid Haugseth aus Norwegen. 88 Kilometer alleine. Das hat Tadej Pogacar-Vibes im Prinzip draufstehen. Wahnsinn. Holt Gelb, holt den Etappensieg, wird kämpferischste Fahrerin. Was für ein Ritt. Und das alles bei 36 Grad hatten wir, glaube ich, jetzt in Poligny hier. Clara, was fällt dir zu dieser Etappe als erstes mal ein?
Ja, also es war für uns unheimlich spannend, das mit so anzuschauen und wir haben so mitgefiebert, weil das Herz schlägt immer für die Ausreißer, würde ich sagen. Und sie ist auch so eine sympathische, ich meine, sie hat bisher ein Rennen gewonnen, das war eben die Nationalmeisterschaft, ist hier eben im norwegischen Trikot über die Ziellinie gefahren und dann so einen Sieg abzurufen und dann auch noch ins gelbe Trikot zu fahren. Und es war wirklich auch einfach so spannend, weil Lotte Kopecky hat sie die ganze Zeit verfolgt. Und wenn man von der Lotte Kopecky verfolgt wird, ich glaube, das macht einem schon ein bisschen Hummeln im Hintern. Also von daher, es war wirklich super spannend mit anzusehen. Und dann auf den letzten 2 Kilometer war es eigentlich klar, dass sie das Ding gewinnt und eben auch in gelb fährt. Und dann diese Emotion auch bei ihrem Gesicht zu sehen und dass da so viel Last auch abfällt. Und ich meine, sie ist wirklich wankend über diese Ziellinie. Sie hatte keine Kraft mehr, den Arm wirklich beide Arme hochzuheben. Und einfach zu sehen, was Sportlerinnen leisten können bei der Hitze für so lange. Und da ist auch so viele Battle im Kopf auch mitgehen. Also schaffe ich es nicht. Das ist einfach eindrücklich, finde ich, zu sehen. Und es macht Freude auf Radsport, auf Frauenradsport und hat mir heute ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Ja, uns allen absolut, Flo, dir natürlich auch. Vor allem ist 36 Grad, Sigrid Haugseth fährt 88 Kilometer durch die Gegend und hat on top noch diesen heißen Atem von Lotte Kopecky die ganze Zeit im Nacken. Die war zwischenzeitlich auf 10 Sekunden dran. Die haben sich gesehen auf dieser weiten Ebene da, 30, 40 Kilometer vor Ziel. Und dann reitet die eine Lotte Kopecky wirklich, sie reitet ihr davon.
Ja, sie hat ja auch im Interview dann gesagt, im Siegerinnen-Interview, dass sie nicht gedacht hat, dass sie wieder stehen kann, ne? Was mir durch den Kopf gegangen ist, dann, weil es war eben ja so eine lange Zeit, es hat es noch nie gegeben, 88 Kilometer allein an der Spitze zu fahren, zum Sieg zumindest dann. Was schaffen diese Norweger eigentlich in diesem Sportjahr? Wahnsinn. Ja. Die können nicht nur gut kicken, okay, da kannst du sagen, das ist halt Erling Haaland. Sie sind super bei den Olympischen Winterspielen, bei Männern und Frauen. Sie dominieren diesen Sport. Sie fahren das gelbe Trikot raus bei den Männern. Tragisch dann der Sturz und verlieren es dadurch. Und jetzt kommt sie und holt sich den Etappensieg. Grüne Startnummer, gelbes Trikot. Woran liegt das eigentlich? Und das ist etwas, was mich immer total beschäftigt. Warum schafft es eine so kleine Nation mit so wenigen Menschen, die dort leben, so erfolgreich im Sport zu sein? Und da muss man einfach mal drüber nachdenken, was die im Sport richtig machen. Ja? Was Sport in einem solchen Land bedeutet. Das ist ein Stück der Kultur, der Identifikation. Und die feiern es ja auch dementsprechend ab. Ja, rudern. Wir wissen das alle, wie sie das nicht nur beim Fußball machen, sondern in allen Sportarten. Und das freut mich, ja, dass man sieht, wenn ein Land Sport wirklich begreift als etwas Verbindendes, dann kann genau solche Sachen funktionieren. Die kennt morgen in Norwegen jeder und ich würde behaupten, vorher die wenigsten. Das finde ich einfach unglaublich gut. Es würde mich nicht wundern, wenn jemand wie Erling Haaland, der heute Abend noch eine Grußbotschaft schickt, müssen wir mal checken, ob sowas gekommen ist. Die wird Follower haben ohne Ende. Das hat mich maximal begeistert und ich bin natürlich bei Clara auch. Wir wünschen es uns ja immer, weil das auch ein Mutmacher ist für weitere Leute zu sagen, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich. Es kann immer irgendwie mal klappen. War ein fantastischer Radsporttag heute und du hast die Frage gestellt nach Lotte Kopecky und Clara hat es auch gesagt. Das ist natürlich ein Multitalent. Auf allen Ebenen kann die ganz stark sein. wenn sie in Topform ist. Und wenn sie in Topform gewesen wäre, hätte sie sie vielleicht auch bekommen. Interessant war aber unsere Diskussion, vorhin auch beim Kommentieren, um gegenzuhalten gegen die großen Klassementfahrerinnen, wäre es natürlich am besten gewesen, sie wären zu zweit gewesen. Das wusste Hoxhead aber auch. Wenn ich Lotte Kopecky mit dabei hatte, sprintet sie mich am Ende wahrscheinlich ab. Also von daher hat sie die richtige Taktik dann gewählt. Was heißt Taktik? Ihre Taktik war, alles raushauen. Ich möchte gar nicht wissen, wie die sich heute Abend im Bett fühlt. Hoffentlich schläft sie im gelben Trikot.
Ja, und also gerade als sie dann über die Ziellinie, Clara, du hast eben schon geschildert, sie hat ja nur noch einen Arm hochgekriegt, um die Fans so irgendwie mit anzufeuern und sich selber zu freuen. Die war fix für alle. Sie lag dann im Arm ihrer Betreuer und Betreuerinnen und der erste Satz, der rauskam, irgendwann war, I'm tired, I'm so tired. Das hat mir so ein bisschen an The Green Mile auch erinnert vielleicht, aber Wahnsinn, was die aus sich rausgeboxt hat, dann eben auch gegen Lotte Kopecky. Und der ist irgendwann dieser Motor geplatzt, glaube ich, also auf 10 Sekunden dran und dann irgendwann wurden es 20, 30, 40, 50 und dann hast du gemerkt, gut, die ist durch in dem Moment.
Es hat sie übrigens auch Platz 2 im Gesamtklassement gekostet. Sie war klar, im Klassement Provisoire war sie auf Rang 2. Ob sie das jetzt wirklich weiterbringt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wäre trotzdem interessant gewesen, morgen als Vorletzte zu starten im Zeitfahren. So ist es sogar dann noch aus dem Top 10 raus. Das ist jetzt auch am Ende wurscht. Und dass es ihr emotional den Stecker zieht, wenn du dann nicht gewinnen kannst. Und klar ist, du wirst Zweite. Ja, das kannst du durchaus nachvollziehen, ja.
Ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, Clara, dass die irgendwann so sagt, okay, Lotte Kopecky ist auf 10 Sekunden dran. Weißt du was? Ich kann hier Gelb holen. Dann fahre ich mit Lotte Kopecky zusammen. Dann soll sie ihren Etappensieg kriegen. Ich kriege Gelb und jeder hat, was er möchte. Inwiefern gehen solche Gedanken, du hast gerade gesagt, diese Battles, die man hat, inwiefern gehen solche Gedanken dann einem durch den Kopf, wo man sagt, ich verhandle hier gerade mit meinem Kopf und mit meinem Körper, ob ich für irgendwas mich so einen Kompromiss finde oder ob ich jetzt durchziehe?
Ja, also eben eine ganz spannende Überlegung. Und in dem Moment, wenn sie quasi ein bisschen sich zurückfallen lässt, dann hätte ihr den Weg ja ins Ziel auf jeden Fall leichter gemacht und sie hätte trotzdem den noch größeren Erfolg Gelb sowieso gehabt und wäre einfacher ins Ziel gekommen. Aber dann kommt eben so diese Stimme im Kopf und sagt so, nee, ich kann auch echt dann einfach noch eine Lotte Kopecky auch noch schlagen und ich ziehe das jetzt durch und im schlimmsten Fall werde ich Zweite, aber eigentlich möchte ich Erste werden. Und ich glaube, das spielt dann einfach so viel mit und dann natürlich auch die sportliche Leiter hinten im Auto. Das hat sie auch selber im Interview gesagt, die haben sie so angefeuert und ich glaube, dann kann man einfach gar nicht aufhören zu treten.
Ja. Da bin ich auch jetzt schon gespannt auf die Social-Media-Videos, die es dann auch aus diesem Teamfahrzeug gibt, was die da alles ins Ohr geschrien haben wahrscheinlich und wie groß diese Party dann auch sein wird. Lass uns noch einmal kurz auf die deutschen Fahrerin nochmal gucken. Wir hatten Liane Lippert, die ist gerade am Anfang im ersten Berg extrem stark gefahren. Sie hat es nochmal kurz probiert, hat dann aber keine Unterstützung aus der Verfolgergruppe. Hier im Hintergrund übrigens wird schon abgebaut, deswegen rattert es ein bisschen, weil hier die gelben Zäune, die Sonntechnik ein bisschen begrenzt haben, abgebaut werden. Aber Liane Lippert hat es nochmal versucht. Es hätte ja funktionieren können. Sie hat sich auch ein bisschen geärgert dann, weil die Siegerin eben mit ihr in dieser ersten Gruppe war.
Ja, genau. Also im Interview hat sie dann nochmal gesagt, also klar, das Hauptziel ist natürlich immer Marleen gut ins Ziel zu bekommen, ohne Zeitverlust. Und das haben sie auch geschafft, worüber sie sehr froh war. Aber eben die zweite Aufgabe war heute für sie, in eine Fluchtgruppe zu gehen und dann eben vielleicht auch ein gutes Ergebnis oder einen Sieg herauszufahren. Und da hat sie sofort gesagt, ja, und habe ich ja auch gemacht. Und also sie war eigentlich sehr froh, dass sie das in diese Gruppe geschafft hat. Und sie ist eben super diesen langen Berg hochgekommen, weil in der Vergangenheit lagen ihr lange Berge jetzt nicht unbedingt. Und da hat sie wirklich gut an sich gearbeitet. Und das hat sie heute einfach auch persönlich sehr bestärkt und ihr auch gezeigt, okay, sie ist für die nächsten Etappen wirklich auch top in Form und ist auch eine gute Helferin für Marleen. Und das hat sie heute gezeigt und war deswegen total zufrieden. Sie konnte Marleen dann auch nochmal in diesen letzten Bergpreis reinfahren und hat dann einen super Job fürs Team gemacht und kann, glaube ich, super zufrieden mit sich sein.
Linda Riedmann hat schon wieder eine Fahrerin verloren in ihrem Team. Es ist unglaublich, was bei Lotto da passiert. Aber Antonia Niedermayer ist vorne in der Fluchtgruppe mit gewesen, hat ihren Job auch gut erfüllt. Franziska Koch vielleicht sogar die positivste Nachricht, wie sie heute gefahren ist, dass sie diese ersten zwei Tage mit dieser Formschwäche überstanden hat, oder Flo?
Ja, wir haben sie ja heute Morgen oder heute Mittag auch im Interview gehabt. Patrick Stricker hat sie ja interviewt vor dem Start. Und da hast du ja nicht nur gehört, sondern du hast auch im Gesicht gesehen, da war was Positives, ne? Also eine positive Ausstrahlung, dass sie das Schlimmste vielleicht überstanden hat. Hat ja gesagt, dass die Hitze ihr sehr, sehr zu schaffen gemacht hat. Sie war sehr präsent. Sie hat sich vor Demi Wollering gezeigt. Sie war in der entscheidenden Phase des Rennens, weil sie ja echt noch mal nervös wurde durch diese vielen Attacken von Kim LeCourt, war sie voll im Bilde und voll dabei und körperlich auch mit dabei. Das war einer der positiven Aspekte. Bei Antonia Niedermayer muss man natürlich sagen, ja, morgen werden wir sie im weißen Trikot erleben. Davon gehe ich aus, dass sie die bessere Zeitfahrerin ist, auch wenn sie sagt, das Gesamtklassement hat für uns Priorität. Aber Rolf Aldag hat das übrigens sehr, sehr gut eingeordnet auch. Natürlich werden sie einer Doppelspitze vertrauen. Und dass auch Antonia Niedermayer im Vergleich zu Kasia Niewiadoma die bessere Zeitfahrerin ist, zeigt, dass aller Voraussicht nach morgen Antonia Niedermayer nicht nur die Beste im Gesamtklassement sein wird, aus deutscher Sicht, sondern auch in dieser Mannschaft bei Canyon-SRAM die beste platzierte Fahrerin ist. Und dann hat man eben genau diese taktische Option, wem will denn die Konkurrenz eigentlich hinterherfahren? Eine Antonia? Lässt man die ziehen? Könnte es ganz schön gefährlich werden. Attackiert eine Kasia, ja, musste auch hinterhergehen. Diese Doppelfunktion, die ja immer wieder umstritten ist, wir nennen uns Männertour, wie macht man das mit Remco Evenepoel und Florian Lipowitz? Am Ende wissen wir auch, stürzt eine, bist du froh, wenn du die zweite Option hast. Ja? Also das wird von daher auch, wenn wir jetzt schon den Blick nach vorne werfen können, natürlich für uns auch eine super Option. Es geht nämlich um beides. Es geht ums Gesamtklassement, es geht aber auch um das weiße Trikot. Und für uns, das kann man auch mal ehrlicherweise sagen, medial ist es einfach toll, wenn wir einen deutschen Erfolg feiern können. Und das kann ein Etappensieg sein, das kann aber auch ein Wertungstrikot sein. Das hilft auch dem deutschen Frauenradsport, das kann man wirklich mal so klar sagen, weil das eine Schlagzeile ist, eine Headline, über die man berichtet. Und deswegen werde ich das weiter auch, was heißt fördern, unterstützen, sondern sagen, das ist für uns ein wichtiger Punkt in der Berichterstattung, auch wenn sie es anders einordnen und sagt, ich habe hier eine andere Aufgabenverteilung. Ich will Kasia Niewiadoma unterstützen, so gut wie möglich. Aber es eröffnet eben auch diese weitere Perspektive, auch bei uns in der Berichterstattung. Ich finde es total wichtig und mich würde das wahnsinnig freuen. Und wir können ja nur Eindrücke schildern, was wir sehen, aber sie ist präsent, sie ist da, sie lässt sich nicht abhängen. Wir haben andere gesehen, die so mal da eine kleine Lücke, Pauline Ferro-Prévot, als Kim LeCourt attackiert, das war so zweimal kurze Abstände. Am Ende alles wieder zusammengelaufen. Das war ein geiler Test heute, den wir da auch so zwischendurch gesehen haben auf den letzten 20, 25 Kilometern.
Ja, und wir können diese Doppelspitze auf jeden Fall auch weiterhin noch beobachten. Ich erinnere mich an dieses Grinsen von Ralf Denk, als er immer wieder darauf angesprochen wurde und gesagt hat, ja, die Doppelspitze war gar nicht so verkehrt. Natürlich ist es super tragisch mit Florian Lipowitz und gar keine Frage. Aber taktisch hat sich das ausgezahlt, auf jeden Fall. Wir hören Rolf Aldag einmal am Mikrofon bei Patrick Stricker.
Rolf Aldag, sportlicher Leiter bei Canyon-SRAM, auch erstmal einen großen Schluck aus der Wasserpulle genommen gerade. Was waren das für Bedingungen heute für alle, natürlich in erster Linie für die Fahrerinnen?
Ja, für uns im klimatisierten Auto geht es dann. Man merkt es eigentlich nur, und es ist wirklich so, man muss sich erinnern, wenn das Fenster aufmacht und gibt Flaschen raus, sagen, oh, kein Wunder, wie viele trinken, wie viel Eis wir brauchen und sowas. Also extrem, wir hatten glaube ich 37 Grad im Auto auf der Temperaturanzeige, also ein super harter Tag für alle.
Erster kleinerer Schlagabtausch zwischen den großen Favoritinnen und Kasia Niewiadoma, ihre Kapitänin, war voll mit dabei. Wie haben Sie es heute gesehen? Wie bewerten Sie es?
Ja, es war super gut. Wir haben diesen letzten Berg, haben wir gesagt, voll rein, was wir haben als Mannschaft. Opfern wir auch dann unsere Helfer dann mit Aga und mit Soraya Paladin und auch Zoe Buxted. Und war uns aber wichtig, da vorne anzufangen. Dann kam die Attacke von Kim LeCourt und dann waren wir mit dabei. Und ein bisschen schade, dass die Gruppe nicht so richtig zusammengearbeitet hat, denn wir hatten Toni Niedermayer da und Kasia, beide da, aber es fehlte Anna van der Breggen, es fehlte Paula Blasi, es fehlten noch zwei, drei. Wäre schön gewesen, die heute auf eine Minute zu setzen, aber ja, kommen noch so viele schwere Tage.
Ich würde sagen, alle ungefähr auf einem Level, zumindest das, was heute auf den Tisch gelegt wurde. Wann kommen die Karten endgültig auf den Tisch?
Ja, morgens Zeitfahren, da diskutieren wir schon mehr, ja, über den Minutenbereich als über nur ein, zwei Sekunden. Und dann geht es ja nur noch schwer. Also Etappe 5 in den Weinbergen wird es wahrscheinlich noch mal heißer. In einem Finale super steil. Und also man darf vor allen Dingen erstmal gar keinen schlechten Tag haben, sonst direkt der Ofen aus. Und dann muss man halt sagen, wo man die Stärken halt hat. Also in den kurzen Steilen wie Etappe 5 oder dann doch eher Mont Ventoux. Wir haben den Eindruck, wir sind für alles gerüstet, entweder mit Toni auf den ganz langen oder mit den steilen für Kasia, also wir sind bereit.
Und Antonia Niedermayer ist nicht nur eine gute Zeitfahrerin, sondern auch mehr als eine richtig starke Helferin für Kasia?
Ja, klar, also unser Traumszenario ist eigentlich so wie heute, dass wir zwei in der Spitzengruppe haben und irgendwann damit spielen können und irgendwann muss sich dann eine Dame entscheiden, wer fährt denn jetzt hinterher, eine Kasia oder eine Antonia. Und wir haben es im Giro gesehen, als Toni auf der letzten Etappe da alles nochmal durcheinander gebracht hat, attackiert hat und mal sehen, was sie hier machen, wenn wir offensiv fahren. Und wir würden gerne offensiv weiterfahren.
So, und vor allem mit Antonia Niedermayer, Blick auf morgen noch kurz vorausgeschickt. Zeitfahren, Anstieg, 2 Kilometer lang, ungefähr auf der Hälfte. Ist das ein Anstieg, vor dem die Gesamtfavoritinnen schon Respekt haben?
Nein, die Gesamtfavoritinnen, also das, die sind bergfest und denen kommt das entgegen. Ich glaube, Fahrerinnen, die wirklich um den Sieg bei der Tour de France kämpfen, die würden gerne noch mehr Berge im Zeitfahren haben. So ist es wirklich eigentlich eine gute Mischung, würde ich sagen. Es ist ein schwieriger Kurs, oder nicht wirklich schwierig, aber der wird auf jeden Fall gerade für leichte Fahrerinnen doch einige Unterschiede machen in der Zeit. Und ich glaube, naja, Antonia Niedermayer kommt der Kurs aber entgegen. Klar, sie hätte ihn vielleicht gerne noch schwieriger. Aber immerhin ist ein Berg drin und der ist durchaus doch steil. Und da wird man auf jeden Fall auch große Unterschiede machen können.
Der geht aber halt auch wieder nach unten irgendwann. Wie wird die Abfahrt? Die ist ja durchaus schon ein bisschen technisch. Und da muss man auch einfach aufpassen, wie viel Risiko kann man gehen. Ne?
Clara wird es morgen abfahren. Ich werde auch versuchen, noch im Auto da, mir das anzuschauen. Ich habe mich mal so ein bisschen auseinandergesetzt schon. So viele Vergleichsmöglichkeiten in Sachen Zeitfahren gibt es eben nicht. Am nächsten kommt dieser Kurs vielleicht der Tour de Suisse. Ja, weil es auch ähnliche Höhenmeter waren und ähnliche Distanzlänge. Die letzten Zeitfahren bei der Tour de France kannst du komplett vergessen als Vergleichsmöglichkeit. Auch das Zeitfahren beim Giro d'Italia war viel schwerer. Da redeten wir, glaube ich, über fast 800 Höhenmeter, obwohl es kürzer war. Ja, das Zeitfahren bei der Weltmeisterschaft in Kigali war länger. Das waren über 30 Kilometer. Es fällt echt schwer, da Werte zu finden. Ich glaube, es führt kein Weg an Marlen Reusser vorbei. Das sollte ihr liegen, wenn die dann über den Berg drüber ist. Die ballert auch über das Ding drüber. Ich meine, das sind keine richtig steilen Rampen. Wir sind gespannt auf Zoë Bakstedt. Ja. Ja. Und dass Antonia oder den Top 10 sowieso, vielleicht eher Top 5. Was meinst du?
Ja, kann man schon drauf hoffen, aber auch irgendwie erwarten. Also sie ist so stark und hat es immer wieder, Zeitfahren liegt ihr einfach, diese konstante, hohe Effort. Also und das wird einfach super gut morgen für sie.
Zeitfahrmeisterin ist sie ja nicht, ne? Zeitfahrmeisterin ist Franzi Koch. Und wahrscheinlich, ich würde vermuten, dass Franziska Koch morgen diesen Tag nutzt, um sich weiter zu erholen. Warum soll sie was reinballern nach 2 Tagen, bei denen es ihr nicht gut ging. Heute hat man gesehen, es geht aufwärts, vielleicht nutzt sie das. Das werden wir vielleicht auch vor dem Start erfahren oder wenn sie dann im Ziel ist, spätestens dann in die Analyse einfließen lassen können, je nachdem, welche Zeit da rauskommt. Ist aber egal. Ich finde es super, ganz wichtig, dass sie weiter mit dabei ist. Und Demi Wollering kann eine starke Franziska Koch unbedingt brauchen. Das haben wir heute gesehen.
Absolut. Dann freuen wir uns auf den Tag morgen. Da gibt es vielleicht ja auch was zu feiern. Heute gab es erstmal was für dich zu feiern, Clara. Geburtstag. Und da haben wir natürlich auch eine gute Freundin von dir im Fahrerfeld einmal noch gefragt. Das kam auch heute schon in der TV-Übertragung einmal durch. Hanna Ludwig hat sich einmal sehr, sehr süß geäußert, finde ich, zu dir und deinem Geburtstag. Wir hören auch mal hier rein.
Also ich muss heute auf jeden Fall liebe Grüße an die Kommentatorin Clara Koppenburg, meine ehemalige Teamkollegin und auch gute Freundin seit Jahren ausrichten. Das möchte ich unbedingt machen und ich vermisse dich so, so sehr und ich vermisse deine Fragen und dass wir immer die Fragenmaster waren bei Cofidis. Wir haben jeden Tag immer eine Frage des Tages gehabt bei unserem Team, bei allen Rennen und deswegen stelle ich dir heute eine Frage, eigentlich sogar 2, für dich und vielleicht auch für das Publikum. Also erste Frage ist, was war deine schönste Radsport-Erinnerung? Und zweite Frage, wenn du morgen aufwachen würdest und eine neue Sprache fließend sprechen würdest, welche Sprache würdest du wählen und warum? Ich vermisse dich sehr und ich wünsche dir einen super Tag. Bis dann.
Ja, dann geben wir die Fragen doch direkt ans Geburtstagskind weiter, Clara. Okay, du hast es schon im Fernsehen einmal bei Flo zusammen beantwortet. Mach es hier einmal bitte für uns im Tourfunk auch nochmal. Was war dein schönstes Radsporterlebnis überhaupt?
Ja, also erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Glückwünsche und es hat mich total berührt mit Hanna. Das hat sie geplant und das hat mich riesig gefreut. Und ja, mein schönstes Radsporterlebnis war eindeutig damals die Mont Ventoux Challenge. Also das war ein Profirennen und an dem Tag lief einfach alles perfekt. Also es hat zwar nicht direkt für den Sieg gereicht, aber ich wurde 2. hinter Marta Cavalli, wo sie damals wirklich eine der Top-Fahrerinnen war. Und mein Papa hat mich oben im Ziel empfangen und es war für mich der absolut schönste Tag auf dem Rad, weil ich einfach ich war so stolz auf mich selbst und es kam alles zusammen und ich war gelöst und es war einfach dieses Gefühl, da oben anzukommen, ist einmalig.
Ja, und kommt dann vielleicht auch ein bisschen was von diesen Gefühlen nochmal hoch, wenn wir dann auch den Mont Ventoux bei der Tour de France der Frauen sehen. Dann die letzte Frage noch. Welche Sprache würdest du gerne von heute auf morgen direkt können und warum?
ohne überhaupt darüber nachzudenken, Französisch. Ich finde es mit die schönste Sprache, die existiert. Ich wohne direkt an der französischen Grenze. Ich verstehe mittlerweile, wenn sie über den Kontext reden, dann verstehe ich ungefähr, um was es geht. Aber ich finde, ich würde es so gern sprechen können, deswegen sofort Französisch.
Alles klar. Dann feier noch schön deinen Geburtstag zu Ende. Clara, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auch Flo, vielen Dank für deine Zeit. Raus aus der Hitze, rein in die Klimaanlage. Es geht direkt weiter. Morgen das Zeitfahren mit dem Ziel in Dijon, 21 Kilometer. Die vierte Etappe der Tour de France der Frauen. Schön, dass ihr auch mit zugehört habt beim Tourfunk. Was für ein Soloritt von Sigrid Haugseth. Und es gibt auch gute Neuigkeiten von Franziska Koch und für Antonia Niedermayer für morgen. Mehr dazu dann morgen Abend. Macht es gut. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.